im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ja, herzlich willkommen heute hier auf der Literaturetage Weimar. Schön, dass Sie da sind. Herzliches Willkommen auch an alle Gäste aus Mainz, die heute hier sind. Mein Name ist Stefan Petermann. Ich darf durch den Abend führen und ich freue mich ganz besonders, dass ich den Gast des heutigen Abends begrüßen kann. Liebe Mitu Sanyal, herzlich willkommen in Weimar.
Ich freue mich total. Warum Mainz? Wow. Müsst ihr mich lesen im Deutschleistungskurs? Nein. Ich habe nämlich tatsächlich, meine einzige Verschwörungstheorie, an die ich glaube, ist, dass irgendwie die Bücher, die wir in der Schule lesen müssten, hassen wir danach und sie treiben uns so diese Freude an Literatur aus und gleichzeitig wünschen wir uns natürlich immer, dass unsere Bücher an Schulen gelesen werden.
Wäre das so ein Wunsch, dass das Antichristi auch Abiturstoff werden könnte?
Das wäre der Hammer. Also klar, also Identity ist ja, ist zumindest an Unis relativ breit tatsächlich unterrichtet worden. Ich habe schon einige Diplomarbeiten darüber gelesen, was immer ganz merkwürdig ist, wenn Leute darüber schreiben, Mitu Sanyal hat das und das gemacht. Echt? Das ist ja interessant. Das war mir gar nicht klar. Aber ja, also und warum ich mir unter anderem wünschen würde, dass Antichristi Abiturstoff ist, weil es ja neben vielem, vielem, vielem anderen auch um Kolonialismus geht und wir in Deutschland einfach so unglaublich wenig Ahnung davon haben, was ist Kolonialismus eigentlich? Ich forsche jetzt seit, ich sag immer 25 Jahren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, eher seit 30 Jahren dazu, weil die Zeit ja so schnell vergeht. Und ich bin ja selber immer wieder darüber entsetzt, wenn ich das Ausmaß mitbekomme. Und deshalb fände ich es total wichtig, dass auch der deutsche Kolonialismus Teil unserer Erinnerungskultur wäre, weil ich glaube, dann würden einige der Debatten nicht mehr so dysfunktional geführt werden in Deutschland, wenn wir einfach zumindest wüssten, worüber wir reden.
Ja, das geht ja in allen deinen Büchern sozusagen darum, Dinge sichtbar zu machen, über die wir nicht so viel sprechen. Und Fakten, das sind ja ganz oft Fakten, die du da präsentierst. Ich würde das vielleicht gleich mal nutzen, um dich so ein bisschen vorzustellen. Du bist in Düsseldorf geboren, hast deutsche und englische Literatur studiert, was, glaube ich, auch ein seltsames Gefühl ist, wenn man Literatur studiert und plötzlich selbst zum Studienobjekt wird. Oder liest du dich dann quasi auch die Texte über dich mit den Augen der Literaturwissenschaftlerin?
Und als ich ein Kind war, habe ich zu Hause gesessen, auf der Schreibmaschine meiner Mutter Geschichten geschrieben. Und jetzt bin ich halt erwachsen, sitze immer noch zu Hause und schreibe halt auf meinem Laptop Geschichten. Also irgendwie, man wird nicht so richtig erwachsen, man kommt aus den Kreisen nicht raus. Aber dass ich sowohl auf allen beiden Seiten stehe, ne, so auf der Wissenschaft als auch journalistisch ja Literatur bespreche, liegt ja daran, dass es Arbeitsbereiche sind, in denen man sonst nicht überleben kann, wenn man nicht ganz viele Jobs gleichzeitig macht.
Genau, du hast, glaube ich, in einem Gespräch auch gesagt, dass das Hörspielschreiben für Autorinnen und Autoren so ein ganz wichtiger Punkt ist, um da um überhaupt schreiben zu können, sozusagen Geschichten, Romane schreiben zu können.
Nicht nur das Hörspiel schreiben, also es ist tatsächlich so, der öffentlich-rechtliche Rundfunk war halt ganz lange das, was wir in Deutschland an Literaturförderung hatten. Also das irgendwie, Schreiben ist ja ein Muskel, das heißt, du musst halt viel schreiben, damit du irgendwann gut schreiben kannst. Und also es gibt bestimmt, gibt's auch irgendwie Begabung, die damit reinspielt, ich glaube hauptsächlich Menge. Ich bin eine große Verfechterin von quantitativer, also ne, viel machen und irgendwann wird es, ist ja wie mit einem Musikinstrument. Da gehe ich ja auch nicht davon aus, dass ich so begabt bin, dass ich es direkt spielen kann. Genauso ist es halt mit Worten auch. Das heißt, wenn es nicht meine Arbeit ist, wenn ich das nicht sowieso mache und vielleicht auch damit so das Geld verdienen, dass ich meine Miete bezahlen kann, mir was zu essen kaufen kann, dann werde ich niemals die Zeit aufbringen können, die ich dafür brauche, um es wirklich gut machen zu können. Und deshalb war ganz lange sowas wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk, also ne, irgendwie Leute wie Heinrich Böll haben beim WDR, ich komme auch vom WDR, deshalb ist Heinrich Böll mir so nah. Und ich hätte mein Kind, es gibt eine Heinrich Böll-Kurzgeschichte, Dr. Murkes gesammeltes Schweigen, da fährt er immer mit dem Paternoster und fühlt sich total weiß ich nicht, wild und er schreibt, er fühlt sich wie ein wildes Tier, weil er mit dem oben rumfährt, es passiert nichts, aber er stellt sich mal vor, der Paternoster so fahren, sich auf den Kopf stellen und dann einmal so, nein, es geht natürlich einfach nur so. Und ich habe beinahe mein Kind einmal umgebracht in diesem Paternoster, das heißt, weil ich da mit dem Kinderwagen eingestiegen bin, das aber nicht groß genug ist, man das von innen nicht stoppen kann. Deshalb, ich habe ein tiefes, inniges Verhältnis zu Heinrich Böll, ein existenzielles Verhältnis zu Heinrich
Böll. Deine Promotion, also du hast promoviert dann auch und die ist ja dann dein erstes Buch geworden. Das ist Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechtes, wo man schon all das findet, was du dann auch später machst. Du recherchierst, du bringst Fakten, aber du guckst auch sozusagen, was wir uns eigentlich erzählen über das Objekt, das, mit dem du dich dann beschäftigst. Das ändert sich ja im Laufe deiner Bücher dann. Und danach kommt Vergewaltigung, ein Aspekt eines Verbrechens, das zweite Buch, was dann erschienen ist. Und dann, das ist so vielleicht für viele überraschend gewesen, dann kam nämlich das Buch Identity, 2021 erschienen. Wie kam das dazu, dass du sozusagen vom Sachbuch gewechselt bist zum Roman?
Also es ist tatsächlich so, ich habe immer Romane geschrieben und der deutsche Buchmarkt hatte einfach gar kein Interesse an mir. Ich hatte sehr, sehr jung einmal eine sehr schöne Kurzgeschichte geschrieben, das kann ich so sagen, weil das ist so lange her, das bin eigentlich nicht mehr ich. Und die hat dann meine Agentin gesehen, die damals noch nicht meine Agentin war und mich damals kontaktiert. Und ich hatte die seit Mitte der 90er Jahre bin ich bei derselben Agentin, die hat dann immer meine Romane den deutschen Verlagen angeboten. Die haben immer gesagt, ach danke, es gefällt uns total gut, aber irgendwie, wir haben schon eine Inneren, wir brauchen nicht noch eine. In den 90er Jahren war man noch offen, was das angeht. Die meinten damit Arundhati Roy. Also, ne, und auch nicht bei Ihnen persönlich im Verlag, sondern so im gesamten deutschen Buchmarkt. Es gibt eine und in Übersetzungen. Ich war vor kurzem mit Chandoda Utu auf einem Panel und Sharon hat darüber geredet, irgendwie wie schwer es für schwarze Literatur auf dem deutschen Buchmarkt ist, also für schwarze deutsche Literatur. Und dann meinte der Moderator, ich glaube, es war Dennis Scheck, so, aber Toni Morrison ist doch so erfolgreich. Stimmt, Toni Morrison ist ziemlich erfolgreich auf dem deutschen Buchmarkt, auch erst seit er den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und es ist in Übersetzung, das heißt irgendwie, Literatur ist immer universell, das heißt, wir finden immer alles in Literatur, aber es ist halt auch, Literatur ist immer auch spezifisch, das heißt, spezifische Erfahrungen. Literatur ist ja wie so ein Sammelbecken unserer aller Erinnerungen. Wer sind wir? Und die deutsche Literatur im optimalsten Falle erzählt unser aller Geschichten. Und das passiert eben nicht, wenn wir davon ausgehen, es gibt so ein paar echte Geschichten und die anderen, die importieren wir uns so mit Übersetzungen. Und das war wirklich faszinierend. Also als Identity dann rausgekommen ist, also es ist ein Buch über Growing Up Mixed Race in Deutschland. Und als es rausgekommen ist, habe ich unglaublich viele E-Mails und Briefe von Leuten bekommen, die mir gesagt haben, zum allerersten Mal fühlen sie sich in einem deutschsprachigen Roman repräsentiert. Das wünschst du dir natürlich immer als Schriftstellerin. Super, habe ich gut gemacht. Und es ist gleichzeitig, es bricht es einem ja das Herz. Es gibt ja nichts Entsetzlicheres, weil das heißt, diesen Menschen geht es jetzt noch genauso, wie es mir ergangen ist als junge Frau, als ich mich an Literatur gewandt habe, in der Hoffnung, da auch einen Spiegel zu finden. Also für Dinge, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe und vielleicht ein paar gute Tipps. Und dann das andere ist, irgendwie, dann merkt man natürlich, dass das alles Blödsinn ist, weil natürlich ist ja auch Thomas Mann Mixed Race. Wie wir alle, niemand weiß, dass Thomas Mann Mixed Race ist. Also die Nazis wussten das, die haben über Thomas Mann immer als den N-Wort-Schriftsteller Thomas Mann gesprochen. Thomas Manns Mutter kommt aus Brasilien. Heinrich Mann hat einen Roman geschrieben über die Mutter, über Julia da Brunsilva, irgendwie mit dem Titel Zwischen den Rassen. Also es war für die Manns war das ein großes, wichtiges Thema. Für mich im Deutschunterricht, es kam nicht vor. Also für uns war es der weißeste aller weißen deutschen Schriftsteller. Was, wenn man sich das inhaltlich anguckt, ja auch nicht ganz falsch ist. Aber es hätte mir einfach so viele Türen geöffnet zu diesem Werk, an dem ich mich so abgearbeitet habe, erst in der Schule und dann in meinem Studium. Und wo ich wirklich, es ist eine harte Arbeit, Thomas Mann zu lieben.
Aber die beiden Romane, die du dann geschrieben hast, die waren beide für den Buchpreis nominiert. Shortlist für den ersten und der anderen letzten Jahr auch. Ist es da auch eine Form von Genugtuung zu sagen, ich musste jetzt 25 Jahre mit Ablehnung rechnen, das nagt ja auch so ein bisschen an einen. Und dann haut man die zwei Dinge raus und dann gibt's sozusagen diese, ich habe auch für das erste Buch keine schlechte Kritik gefunden. Also das ist einfach, glaube ich, so eine überwältigende Zustimmung für diese Art zu schreiben oder diese Art Geschichten zu erzählen.
Also ich glaube, der erste Roman ist eigentlich gar nicht besprochen worden. Also ganz, ganz lange, es gab immer nur Interviews mit mir, weil ich hatte wirklich das Gefühl, die Rezensenten saßen da, dachten, was mache ich damit? Wie soll ich das bewerten? Ach, rede ich doch mal mit der Autorin. Und ganz viele sind zu mir gekommen, meinten, ah, wir freuen uns total, dass solche Bücher, und damit meinten die Bücher von Leuten mit komischen Namen. Also ungelogen. Also so mein Buch und irgendwie parallel kam das von Hengame Yagüe-Fara raus, von Sheda Basile. Also diese, die ist ja super, dass diese Bücher auch so erfolgreich sind. Aber ist es denn echte Literatur? Und ich so, bis eben mochte ich dich noch. Und dann kam die Nominierung für den Deutschen Buchpreis und es hat wirklich etwas verändert. Also wir sind in Deutschland relativ hierarchisch. Wenn es jemand sagt, es ist gut, dann glauben wir das. Deshalb verkaufen sich die Buchpreisbücher immer so gut. Also weil wenn jemand sagt, ne, das ist übrigens ne, ein Preis, dann machen wir das auch. Und zum ersten Mal haben Leute mit mir über Ästhetik geredet. Also vorher haben die mir Interviews gestellt, als hätte ich ein Sachbuch über Identitätspolitik geschrieben und nicht einen Roman, der unter anderem, unter ganz vielen anderen, auch mit Fragen von Identität, ist das Thema der Literatur. Ich kenne keinen Roman, der sich nicht an Literatur, an Identität in irgendeiner Form abarbeitet.
Ich will, bevor wir eine Textstelle hören, vielleicht noch eine Frage stellen, weil wir die beiden Bücher, ich habe jetzt so, du hast noch mehr geschrieben, auch Essays und schreibst journalistisch geschrieben. Aber ob das für dich einen Unterschied macht, wenn du recherchierst und die Bücher sind alle. Man merkt einfach, wie viel Wissen darin steckt. Auch es gibt ein Glossar, es gibt Literaturverzeichnisse, Fußnoten. Also werden immer so Türen aufgestoßen, wo man dann Lust hat, einfach weiterzulesen. Und wie das für dich ist, wenn du recherchierst, wenn du in Archive gehst, in Bibliotheken oder vielleicht an Orte fährst, ob das für dich einen Unterschied macht, ob du weißt, es ist aber jetzt für eine wissenschaftliche Publikation oder ein Sachbuch oder ob du weißt, du kannst es in eine Fiktion geben. Ob das bei der Recherche Unterschiede macht.
Also bei der Recherche nicht, weil Recherche ist ja immer Prokrastination. Also du recherchierst, anstatt anzufangen zu schreiben. Und das ist wunderbar, weil das ist halt wie deinem Gehirn das Signal geben, du kannst dich jetzt entspannen und das Gehirn macht dann was. Also du schmeißt da irgendwie diese ganzen Informationen rein und das Gehirn verdaut es dann irgendwie und es kommt was anderes bei raus. Und es gibt wirklich immer diese Geschichten von Schriftstellern, die sagen, oh, die Person, die Figuren in meinem Roman haben mit mir gesprochen. Ich denke so, ja. Es stimmt. Also es stimmt tatsächlich. In der Regel machen sie das, wenn du entweder Fahrrad fährst oder Auto fährst und es wirklich schwierig ist, das dann aufzuschreiben. Denkst du, wann kommt der nächste Rastplatz? Weil du dich dann ja eh bewegst. Das heißt irgendwie, dein Körper bewegt sich schon, es ist schon etwas im Fluss und dadurch geht es halt leichter, Verbindungen herzustellen. Und ich habe gemerkt, dass tatsächlich für Sachbücher passiert das auch, aber in anderer Form. Aber hier, ich habe wirklich, die Dialoge sind in der Regel fertig, bevor der Roman fertig ist. Also es ist halt wirklich so, als würden die Figuren sitzen, Kommentare dazu machen. Die kommen auch mit ihren eigenen Stimmen, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Und dann muss man aus diesen Dialogen auch noch Szenen machen. Das ist relativ viel Handarbeit. Das ist halt wirklich aufwendig. Aber es ist halt ganz viel Einflüsterung. Deshalb bin ich mir auch absolut sicher, niemand schreibt ein Buch alleine. Also egal, welches Buch es ist. Und auch dieser Mythos, ich setze mich in einen weißen Raum und schöpfe aus dem Nichts. Nein, wir schöpfen alle aus Geschichten, die schon da sind. Das merkt man ja gerade in dem zweiten Roman ganz, ganz deutlich, irgendwie wie viele Geschichten, die schon da sind, tatsächlich darin auftauchen. Also ne, irgendwie die Krimis von Agatha Christie tauchen darin auf, die Sherlock Holmes Krimis tauchen darin auf. Ganz viel, was wir an Geschichten schon erzählt haben, daraus entstehen ja neue Geschichten. Und es geht mir so ein bisschen darum, unsere Geschichten mit in dieses große Auffangbecken zu tun, aber damit sie halt auch ein Schallraum sind für andere. Und das merke ich bin ja auch in verschiedenen Jurys, ich habe einen anderen Hallraum, ich habe andere Bücher, auf die ich mich beziehe und ich denke immer, hey, ich lerne total viel davon, welche Bücher ihr als Referenzen habt und können wir es nicht erweitern? Könnt ihr nicht auch zuhören, welche Bücher für mich interessant waren oder was ich mitbringe? Können wir diesen Schallraum nicht größer machen? Und da merke ich schon, da gibt es Berührungsängste, sagen wir Berührungsängste in Deutschland.
Vielleicht ist es aber ein guter Zeitpunkt, mal reinzuhören, damit wir so ein Gefühl haben, was ist denn da eigentlich die Geschichte?
Genau, damit man einmal weiß, wie schmeckt der Roman. Ich lese immer total gerne einfach nur vom Anfang, damit man einmal hört, was sind das für Figuren, was sind der Probleme, warum ist das Leben für die so, wie es ist. Was muss man vorher wissen? Die Hauptfigur ist Durga. Durga ist 50 Jahre alt. Ihre Mutter kommt aus Deutschland. Ihr Vater kommt aus Indien. Ihr Vater Dinesh kommt aus Indien. Und ihre Mutter Lila ist gerade gestorben. Und es beginnt mit der Beerdigung oder der Art Beerdigung ihrer Mutter. Und genau, und Durga hat auch einen Mann, Jack. Jack kommt aus Schottland, deshalb werde ich nachher mit meinem schlechten schottischen Akzent vorlesen. Ist mit Sicherheit total rassistisch. Ich entschuldige mich auch jetzt schon dafür, aber dann weiß man auch, wann er spricht. Und es beginnt halt mit der Beerdigung und dann wird in so ein bisschen Rückblenden erzählt, wer ist das, was ist los? Ach so, genau. Und es gibt ja ganz viele Bücher, die beginnen mit so Sätzen wie, es gibt ein indianisches Sprichwort, das. Das ist eine bestimmte Form von Literatur und mein Roman beginnt mit dem Satz, es gibt ein indisches Sprichwort. Verstreue Asche nicht gegen den Wind. Durga hat es immer für eine metaphorische Redewendung gehalten. Kämpfe nicht gegen das, was ohnehin geschieht. Das Bedürfnis hatten, ihm ein blaues Auge zu verpassen. Das musste an dem anglo-deutschen Wortsalat liegen, mit dem auch noch die krassesten Beleidigungen kuschelig klangen. Denn in Schottland funktionierte das nicht so zuverlässig.
Super.
Ja, vielen Dank für das Vorlesen. Das ist ja fast schon der normale Teil des Buches, weil danach wird es richtig abgefahren. Das Buch spielt auf zwei Zeitebenen. Einmal im London der Zeit 1906 bis 1908 etwa und auch in der nahen Gegenwart 2022, genauer gesagt die Zeit, als Queen Elizabeth II. Gestorben ist. Und die Kapitel sind strukturiert wie die Zeremonie, mit der Elizabeth begraben oder das Begräbnis, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt.
Genau, also weil die haben halt so offizielle Operationen, so Polizei- und Geheimdienstoperationen, aber mit so Titeln wie, okay, Operation London Bridge vielleicht, aber dann irgendwie Operation Dragon, Operation Unicorn, klar. Und es war einfach so wunderbar irgendwie, weil wir haben ja überhaupt keine Sprache für Trauer. Also Durga irgendwie so ein bisschen dieses, oh scheiße, meine Mutter ist gestorben und es ist halt das riesige Ereignis in ihrem Leben, aber sie weiß gar nicht, wie sie drüber reden kann. Und wenn sie mit Jack redet, dann fallen Jack immer nur so Witze dafür ein. Und das ist so seine Form, irgendwie ihr zu zeigen, ich liebe dich total, ich mache jetzt einen Witz über den Tod deiner Mutter, dann kannst du lachen. Und sie findet es halt eben überhaupt nicht so lustig. Und es gibt halt, wir haben halt keine Sprache dafür. Und sie kommt dann nach London und direkt am nächsten Tag, als sie ankommt, irgendwie wird halt verkündet, dass die Queen gestorben ist. Und sie so, scheiße, jetzt ist noch nicht mal im Tod meine Mutter die wichtigste Tote. Die ganze Welt trauert jetzt um diese Queen, die ganze Welt nicht ganz. Ganz viele Leute sagen auch, naja, wir haben schon ein schwieriges Verhältnis zur englischen Krone. Und die Queen war halt auch noch Königin, als irgendwie Leute hier in unseren Ländern von ihren Schergen gefoltert und getötet worden sind. Und auch darüber müssten wir reden. Aber es gibt halt, wie gesagt, es gibt dieses offizielle Programm, wo gesagt wird, was jeden Tag passiert, wie Leute sozusagen einen Raum haben für Trauer, um Trauer miteinander zu teilen. Und das fand ich halt auch toll, weil es halt gleichzeitig auch so was total Magisches ist. Und dann wurde die Queen auch direkt noch irgendwie einmal beerdigt, dann wurde sie wieder ausgebuddelt, dann nochmal beerdigt. Also ne, das ist halt auch eine bestimmte Form, wie leben wir denn weiter mit den Toten? Also die Toten sind ja vielleicht körperlich dann nicht mehr da, aber sie sind ja total anwesend in unserem Leben, in unserer Psyche, in unserer Geschichte.
Ja, vor allen Dingen, wenn es so eine Person ist, die eben so viel Ambivalenzen, die auch in dem Buch zum Ausdruck kommen, in sich trägt. Also ich kenne das zum Beispiel von meiner Großmutter, die war Queen Elizabeth, war halt das große Idol meiner Großmutter gewesen. Wenn ich bei ihr war, gab es immer die Frauenzeitschriften, Frau im Spiegel und dann haben wir halt geguckt, was hat sie jetzt für einen Hut getragen und das war ganz wichtig. Und sozusagen, das ist das Bild, mit dem ich aufgewachsen bin und dann beschreibst du eben dann auch später im Buch sozusagen diese anderen ganz, ganz wichtigen oder Seiten, beschreibst schon, die halbe Welt sieht das eben anders dann.
Genau, und das ist total spannend, weil als ich zur Schule gegangen bin, war es halt noch dieses so, guck mal, das ist aber total feministisch, auch eine Frau darf Königin sein. Und dann irgendwie drauf zu gucken und zu sagen, jein, ja, also klar, also natürlich ist es schon auch unfair, dass so viel mehr Männer, jetzt wenn wir uns Großbritannien angucken, Könige waren als Königinnen. Aber ist das schon, reicht das schon als Feminismus?
Aber die Dorka ist eigentlich unterwegs nach London, weil sie mitarbeitet an einer Neuadaption von Agatha Christie. Sozusagen Writers Room, also eine Gruppe von Drehbuchautorinnen und Autoren trifft zusammen, um Agatha Christie modern zu schreiben oder modern zu adaptieren. Was wollen die denn da anders machen als in den bisherigen Adaptionen?
Also erstmal irgendwie, A, ich liebe Krimis total, aber B, was halt diese Agatha Christie sind, weil die sind über einen so langen Zeitraum ja geschrieben, dass ganz viele der Verfilmungen, gerade von Hercule Poirot, ist ja Costume-Drama. Das heißt, wie wir uns die Vergangenheit erzählen. Nichts altert schneller als Costume-Drama. Weil immer, wenn wir die Vergangenheit sprechen, sprechen wir eigentlich über unsere Interpretation der Vergangenheit heute. Deshalb irgendwie wissen wir auch immer genau, das ist die Jane Austen-Verfilmung aus den 90ern, das ist die aus den 80ern, das ist die von 2000, das ist die, wo Colin Firth das nasse Hemd trägt und alle ihn total sexy fanden. Also, und wir sehen das und es ist wirklich irgendwie die Form, wie wir die Vergangenheit erzählen, ist halt anachronistisch plötzlich. Während die andere Form, die Vergangenheit zu erzählen, wirkt halt wie authentisch und echt. Und genau, und sie verfilmen halt Hercule Poirot und wollen halt nochmal drauf gucken unter so Gesichtspunkten wie, welcher Rassismus wird in diesen Büchern auch transportiert. Natürlich, also ne, irgendwie, wir alle transportieren ja unseren Altersrassismus. Da ist jetzt Agatha Christie nicht außerordentlich, aber die hat über 7 Jahrzehnte geschrieben, das heißt auf den 20er bis in die 70er und 5 Jahrzehnte. Ich kann nicht zählen. Und da ist einfach ganz, ganz viel passiert in dieser Zeit. Und Dinge, die selbstverständlich in den frühen Büchern standen, würden überhaupt nicht in derselben Form in den späteren stehen. Und diese Hercule Poirot-Verfilmungen eignen sich insofern nochmal total gut, weil der ist ja, also alle denken immer, der ist Franzose, er ist Belgier, aber irgendwie da sprechen die halt Französisch. Und deshalb ist er für sie so der archetypische Ausländer. Und so behandeln die den auch. Und die so, ah, super, dann was wäre, wenn er ein arabischer Schauspieler wäre? Was wäre, wenn wir ihn mit einem schwarzen Schauspieler besetzen? Was würde dann passieren? Und die spielen das halt alles durch und irgendwie vor der Haustür, vor dieser Produktionsfirma stehen halt die Leute und demonstrieren dagegen, weil A ist Agatha Christie halt irgendwie Nationalerbe, aber B, die Queen ist gerade gestorben. Es ist halt viel, viel leichter, mit diesen Gefühlen umzugehen, indem du wütend auf irgendjemanden bist. Und ihr seid schuld.
Und sozusagen anhand dieser Adaption oder auch also der Writers Room, die diskutieren sich ja wirklich die Köpfe heiß. Es ist auch ein sehr diverser Gruppe, die da auch mit ganz unterschiedlichen Meinungen kommt. Es gibt da auch so eine Passage zum Beispiel über den Holocaust, wo glaube ich Dorka so wirklich gefordert ist mit ihrer, sozusagen mit ihrer, auch was sie gelehrt bekommt in der Schule. Und diskutierst sozusagen anhand diesen, das sind Szenarien, die du entwirfst, so Diskurse, also so Fragen, die wir kulturelle Aneignung, Cancel Culture. Und ich würde dich gerne fragen, wie das für dich ist, die Cancel Culture 2025 zu diskutieren, weil das ist so eine Debatte, die wir die letzten 15 Jahre, glaube ich, hoch und runter diskutiert haben. Und ich das Gefühl habe, dass wir jetzt 2025, wo wir halt sehen, was so totalitäre Systeme halt tatsächlich machen, irgendwie, ob man das anders, es wirkt ja oftmals lachhaft, was wir da diskutiert haben die letzten 15 Jahre.
Zu dieser Frage, also genau, Dorka kommt halt aus Deutschland und die reden halt alle über so postkoloniale Themen, aber es ist halt, hat da ganz viel damit zu tun, wo kommen wir auch her? Also eine der Debatten, die zum Beispiel in the Writers Room führen, ist irgendwie, was die ganzen Kolonialsoldaten angeht. Also im Zweiten Weltkrieg haben halt, ich glaube, 3 Millionen Soldaten aus den Kolonien, also ne, irgendwie aus Indien und gerade aus den französischen Kolonien in Afrika haben an Seite der Alliierten gegen Hitler gekämpft. Was haben die gemacht? Irgendwie nach dem Sieg erstmal irgendwie alle Schwarzen möglichst schnell nach Hause geschickt, damit die nicht auf diesen Siegesparaden sind. Und irgendwie, also die Franzosen und die Engländer haben halt auch erstmal versucht, so die indischen Soldaten aus ihrer Geschichtsschreibung herauszuredigieren. Das heißt, in meinem Writers Room sitzen halt Leute, die sich dafür persönlich engagiert haben, dass es ein Denkmal für die, in dem Fall jetzt für die muslimischen irgendwie getöteten Soldaten des Zweiten Weltkriegs gibt. Dorka kommt dahin aus Deutschland, sagt, wie, ihr seid Linke und ihr wollt Kriegerdenkmäler bauen? Und da so, ja. Und beides stimmt. Also beide Seiten irgendwie haben halt eine Berechtigung, wie sie auch darauf blicken. Oder wie halt irgendwie, also in Deutschland, welche Empfindlichkeiten wir im Diskurs haben, irgendwie Stichwort Staatsräson, darüber wird ja einfach aus einer anderen Perspektive anders gesprochen. Und keine der Seiten ist dadurch wahrer oder falscher, sondern dass sich einfach nur Normalitäten verschieben. Du hattest so Cancel-Kanzler Culture gefragt. Genau, wir haben, das ist total schön, dass du sagst, wir reden über kulturelle Aneignung, Cancel Culture reden wir seit 15 Jahren. Gefühlt ist es so. Ich habe nochmal nachgeguckt, es ist nämlich überhaupt noch nicht so lange. Ich kann mich daran erinnern, Identity ist 21 erschienen und als ich denen das angeboten habe, das Buch, das heißt, es muss ja dann 19 oder 20 gewesen sein, saßen alle da so, Cultural Appropriation, was ist das denn? Also eigentlich haben wir 5 Jahre darüber geredet nur, aber es fühlt sich an, als hätten wir das irre lange gemacht. Und meistens ist es dann von links, also die Forderung zu sagen, hey, wir müssen den Kanon nochmal neu angucken. Das wird ja auch den Leuten in meinem Writers Room vorgeworfen, ihr wollt jetzt Agatha Christie zensieren. Verfilmungen sind immer Neuadaptionen. Es ist immer eine andere Version. Aber das ist ja irgendwie, das ist ja die große Angst. Ihr wollt uns etwas wegnehmen. Und jetzt mit dem Vibe-Shift, wie das in Amerika heißt, also mit dem irgendwie, jetzt erleben wir eigentlich das, wo ich, also da das ist mein Zubichtagemerk, da habe ich ja schon immer vorgewarnt, aber nur aus der persönlichen Erfahrung, die Rechten sind immer so viel erfolgreicher im Canceln als die Linken. Und deshalb, ich lasse es gar nicht erst anfangen, wir können das Spiel nicht gut genug mitmachen. Und wir erfahren halt wirklich jetzt, wie radikal, und zwar irgendwie eben nicht von persönlichen Interessensgruppen, sondern auch von Regierungsseite, gerade Eingriffe in sowohl Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, was halt gerade in Deutschland passiert, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland in einer ganz, ganz, ganz spezifischen Form. Und es ist schon erschütternd und es ist ein bisschen erschütternd, weil es halt ganz häufig damit zu Argumentationen geführt wird, wie sie, aber ihr habt doch auch die ganze Zeit gecancelt. Ich würde sagen, links hat es nicht mit dem Staat im Rücken gemacht, aber ganz, ganz, ganz kurz hatten wir eine Diskursmacht. Auch nicht die hauptsächliche Diskursmacht, aber wir hatten eine Macht im Diskurs. Und damit kommt natürlich Verantwortung. Also ne, ist ja total toll zu sagen, irgendwie, die Person soll nicht sprechen, wenn das sowieso nichts ändert. Und ich glaube, ganz lange haben wir das aus dem Gefühl gemacht, wenn wir Forderungen stellen, sie werden ja sowieso nicht umgesetzt. Und sobald du diese Diskursmacht hast, musst du dich natürlich der Verantwortung auch stellen. Was macht es mit der anderen Seite, die wir immer als übermächtig wahrgenommen haben, die aber plötzlich eben nicht mehr übermächtig war? Und da wäre natürlich schon der Moment gekommen, jetzt auch so intern sich hinzusetzen und sagen, oh, was haben wir da falsch, also ne, was können wir daraus lernen? Aber B, ist es einfach, wir verteidigen ja gerade so, also ich verteidige ja nur noch das Grundgesetz, die Verfassung. Das ist ja irre. Also ne, wenn man denkt, irgendwie links sein bedeutet, irgendwie radikale Forderungen zu stellen. Die radikalste Forderung im Moment ist ja, können wir uns an unsere Verfassung, können wir uns an Völkerrecht halten?
Aber glaubst du, dass die Linke da sozusagen, wo du sagst, es gab diesen Moment der Diskursroheit, der Verantwortung bewusst war? Oder was waren da so Fehler, die da passiert sind?
Also erstmal finde ich es ja auch super, dass Linke nicht die besseren Menschen sind. Also deshalb, wir sind genauso dysfunktional, wie der Rest der Gesellschaft eben auch dysfunktional ist. Und wir merken ja immer, die Macht, die wir selber haben, merken wir ja nicht. Wir merken, haben immer das Gefühl, die anderen haben halt viel, viel mehr Macht. Ich will auch nicht sagen, wir hatten Diskurshoheit, aber wir hatten eine Macht im Diskurs. Die haben wir auch nicht hundertprozentig verloren. Aber das Gefühl ist ja, im Moment sind ja alle wirklich nur so, was passiert hier gerade? Und man hat das Gefühl, uns wird die ganz auf den Kopf geschlagen und irgendwann müssen wir natürlich auch, also trotzdem sind wir noch da. Wir kaufen weiterhin Bücher, wir beteiligen uns weiterhin am Diskurs. Es ist ja eben nicht so bloß, weil uns jetzt gesagt wird, eure Stimme ist nichts mehr wert, ist das die Wahrheit? Nein.
Du hast vorhin, als du beschrieben hast, wie das da in dem Writers Room so abläuft, von den Widersprüchen oder dass sozusagen Burka mit Widersprüchen konfrontiert ist. Und das fand ich auch so, dass es wirklich so ein Durchspielen ist von verschiedenen Szenarien. Und es gibt ja den einen Moment, wo wir sozusagen mit den Gedanken von Burka konfrontiert werden, wo sie sagt, vielleicht geht es gar nicht darum, Agatha Christie zu dekolonialisieren. Also sozusagen jetzt, was auch immer, einen anderen Schauspieler oder Schauspieler hinzu setzen und dann nochmal Hercule Poirot sozusagen neu zu adaptieren, sondern was Eigenes zu machen. Also glaube ich, so sinngemäß sagt, dass man nicht eben Krimi macht mit einem indischen Detektiv oder indischen Detektivin.
Genau, das ist halt irgendwann ihr, also weil das ist ja immer dieses, wir schreiben dann Dinge um, die es bereits gab und du bleibst dann ja in einem bestimmten Rahmen trotzdem. Und zu sagen, okay, wir erzählen jetzt unsere eigenen Geschichten, aber die müssen Teil der Geschichten sein, die wir uns alle erzählen, weil es ist halt ganz lange irgendwie, da kannst du halt in die Ecke gehen, dir deine eigene Geschichte erzählen, es ist halt wie verstummen. Als wenn es kein Medium gibt, wenn es nicht, also die machen halt Filme und dass ihr Produktionsleiter, ihr sagt, nee, irgendwie stopp hier direkt, da sind viel zu viele Leute mit unaussprechbaren Namen drin, kann ich mir eh alle nicht merken, lass uns lieber Sherlock Holmes neu verfilmen oder halt Agatha Christie neu verfilmen. Und das kennen ja alle Leute und dieses, und sie hat wirklich dieses so, ja klar, irgendwie, weil ihr die Geschichten nicht kennt, kennt ihr die Namen nicht. Weil ihr die Namen nicht kennt, wollt ihr euch die Geschichten nicht anhören. Und ich habe das geschrieben, dachte, ist das nicht so ein bisschen abstrakt? Ungelogen, die allererste Rezension dieses Romans, Doppelgespräch im ich glaube, RBB. Und der eine Rezensent sagte so, das hat mir total gut gefallen, das Buch, solange das irgendwie noch in Deutschland gespielt hat. Und dann gibt's diese Zeitreise und dann kommen da diese ganzen Leute mit diesen unaussprechbaren Namen, dann konnte ich mir das alles nicht merken, hatte ich keinen Bock mehr weiterzulesen. Wo ich dachte, ja, finde ich super, dass du das so ehrlich sagst, aber da wäre ich jetzt nicht stolz drauf als Rezensent.
Also mir ging es tatsächlich auch so, dass ich einfach gemerkt habe, wie viel ich nicht weiß beim Lesen.
Das Buch arbeitet mit Überflutung, genau, absolut.
Auch so ein Gefühl, dass ich mich freue, dass ich sozusagen so viele neue Impulse bekomme oder Gedanken oder Möglichkeiten bei Wikipedia zu gucken und von da aus weiterzugehen. Aber es ist auch so eine kleine Form des Charmes irgendwie dabei, dass ich, weil man merkt, wie viel man eigentlich, ist es sozusagen Verschulden der Institutionen, dass ich dieses Wissen nicht habe, ist es mein Verschulden, weil ich mich nicht dafür interessiere. Also man legt das dann schnell ab, weil man sich freut, dass die Geschichte weitergeht und Durga dann zwischen den Zeitebenen springt. Aber es ist auch, genau, dieses Nichtwissen macht was mit einem. Also man freut sich, dass die Lehrstellen gefüllt werden, aber es ist trotzdem immer noch da.
Das ist total toll, weil also als ich angefangen habe zu schreiben, dachte ich immer, wir müssen über die neuen Dinge schreiben. Die Leute wollen was Neues. Inzwischen glaube ich ja, die Leute wollen hauptsächlich irgendwie Bücher lesen, die sie schon mal gelesen haben, nur mit minimalen Variationen. Aber auch das ist okay. Also auch das mache ich ja auch sehr, sehr gerne. Also das muss ich dazu sagen. Ich lese auch Bücher total gern nochmal, weil es ist ja jedes Mal immer nochmal anders. Und ich bin mir immer sicher, beim nächsten Mal wird das Ende besser werden. Ich muss noch häufig genug lesen. Irgendwann werden sie alle glücklich werden. Aber die genau diese Sache, das Problem, dass ich nahezu nichts voraussetzen konnte. Und das war ja ein riesiges Problem. Du kannst halt nicht auf irgendwas verweisen und gleichzeitig ist es aber für die Figuren in dem Buch, ist es ja alles klar, weil es ist ja deren Leben. Du kannst ja nicht sagen, ah, jetzt halten wir kurz inne und erklären mal unser komisches Leben den Menschen, von denen wir gar nicht wissen, dass sie uns gerade lesen. Das heißt, du musst halt immer irgendwie versuchen, Wissen zu vermitteln, ohne Wissen zu vermitteln. Und einer der Kniffe war natürlich, dass meine Hauptfigur, also Durga, fällt halt irgendwann durch die Zeit. Die weiß nicht, wie die durch die Zeit fällt und landet dann halt 1906. Und dass sie halt mit den Augen von jetzt auf diese Zeit blickt, die hat ein bisschen Vorwissen, weil ihre Mutter mal ein Buch über den indischen Widerstand schreiben wollte. Das heißt, die hat so ein paar Namen schon mal gehört, aber die hat auch relativ wenig Ahnung. Die landet dann in India House. India House ist ein echtes irgendwie Haus in London gewesen. So ein Boarding House, eine Pension für indische Studenten, also ungegendert, also Männer, die irgendwie in London studiert haben. Und de facto waren da die ganzen Revolutionäre und haben halt Waffen geschmuggelt und Bomben bauen gelernt. Was halt, als ich zum ersten Mal von India House gehört habe, so wie bitte, ich dachte, wir haben den richtigen, den guten Widerstand mit Gandhi und Gewaltlosigkeit gemacht. Warum wusste ich das nicht? Was auch irre ist. Also, obwohl ich so viel dazu geforscht habe, war ich in der Lage, Dinge, die ich nicht wissen wollte, zu überlesen. Also, weil es nicht in mein Weltbild gepasst hat. So, das ist die eine Sache. Aber das heißt, irgendwie Durga ist halt in diesem Haus und India House war wirklich so ein Who's Who der internationalen Linken. Also Lenin kam mehrfach vorbei, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht hatten engste Kontakte mit denen. Sinn Fein, also da kriegen natürlich die Waffen her, man hat ja denselben Feind, kam vorbei, die Suffragetten kommen vorbei. Und Durga erkennt halt nur die weißen Revolutionäre und nicht die indischen Revolutionäre, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Gandhi erkennt sie schon wieder. Gandhi kam auch verbrieft mehrmals vorbei. Und das ist ihr wirklich, also, und das wird wahrscheinlich allen so gehen, dass wir erkennen die weißen Revolutionäre wieder und die anderen sind ja genauso Personen der Weltgeschichte. Und warum kennen wir sie nicht? Weil wir diese Geschichten nicht kennen. Und deshalb dachte ich mir, dann erzähle ich halt mal eine Geschichte aus diesem unsichtbaren 20. Jahrhundert.
Und sozusagen eine von diesen unsichtbaren oder Personen, die gelebt haben, die aber eine große Rolle in dem Buch spielt, ist Savarkar. Ja, man muss sagen, die Durga wechselt auch den Körper.
Genau, also weil das Ding ist ja, wir sind ja alle Zeitreisende. Also wir reisen ja immer alle eine Sekunde pro Sekunde in die Zukunft. Und wenn wir in die andere Richtung reisen würden, dann müssten wir jünger werden. Also und irgendwann, Durga reist ja zu einem Zeitpunkt, bevor sie geboren ist, zurück. Das heißt irgendwie, der Körper ist halt immer das Problem. Und sie landet in diesem anderen Körper. Dieser andere Körper hat halt auch ein bestimmtes Wissen. Also unter anderem kann dieser Körper bestimmte Sprachen sprechen, die Durga nie gelernt hat. Also dieser Körper spricht Bengali. Aber irgendwie, sie weiß auch nicht, wie sie in dem Körper gelandet ist. Sie weiß auch nicht, ob dieser Körper weiß, wer sie ist. Und sie ist jetzt aber, sie ist jetzt halt ein junger Mann. Also sie nimmt übrigens auch nicht ihr Alter mit. Sie ist eine 50-jährige Frau. Sie ist jetzt ein Anfang 20-jähriger Mann. Was sie aber mitnimmt, ist ihre Race und ihre Kleidung. Also Kleidung ist offensichtlich so das Authentischste an uns.
Genau, wenn du Lust hast, eine Stelle zu lesen, habe ich jetzt nichts irgendwie gespoilert oder so.
Das wäre jetzt genau die Stelle gewesen, wie durch die Zeit gefallen ist und merkt, dass sie ein Mann ist, was eher nicht klar ist. Also weil wir rennen ja nicht durch die Gegend denken, ich bin eine Frau, sondern es ist halt so. Und du denkst dich drüber nach. Ich weiß gar nicht, was ich lesen. Was soll ich nochmal was kurz? Soll ich das ganz, ganz kurzes lesen?
Gerne, ja.
Okay. Was müssen wir über das Buch noch wissen? Also die Figuren in der Vergangenheit sind bis auf Durga alles historisch verbriefte Figuren, die sie da trifft, und irgendwie auch jeder Zeitungsausschnitt ist ein verbriefter, echter Zeitungsausschnitt. Und was für mich ganz toll war in der Recherche, also die hatten halt immer so einen Scotland Yard-Menschen vor der Tür stehen, der das alles überwacht hat und aufgeschrieben hat, und ist halt Bürokratie, wurde alles abgeheftet und ins Archiv gelegt. Das heißt, du konntest das alles nachlesen. Die indischen Revolutionäre haben unendlich viel geschrieben. In der Regel ist das gedruckt worden, bevor die Tinte trocken war. Also da gab es auch keine Lektoratsinstanz oder so dazwischen. Das heißt, du hast wirklich das Gefühl, du kriegst die Gespräche mit, die damals geführt haben. Das war ganz toll. Und halt auch, weil sie das Gefühl haben, wir müssen Zeugnis geben von unserer Geschichte. Also das, was über uns erzählt wird, ist halt etwas ganz anderes als das, was wir machen. Also sie standen halt auch einer Gesellschaft gegenüber, für die das so der höchste Grad an Undankbarkeit auch war. Dieses, wir sind doch nur in Indien zu eurem Besten. Warum wollt ihr uns nicht? Und warum wollt ihr jetzt auch noch Gewalt anwenden? Und das ist halt auch irgendwie, ne, das war für die Gesellschaft wirklich überhaupt nicht glaubwürdig. Und die Inder haben halt am Anfang immer versucht, denen zu beweisen, guck mal, aber das tut ihr uns an, das tut ihr uns an. Und irgendwann sagt Savarkar, also diese Figur sagt dann so, nein, irgendwie, die können mit unseren Petitionen die Wände pflastern, irgendwie, die wollen es nicht wissen, und da müssen sie es halt fühlen. Und Savarkar ist derjenige, der sich explizit dafür einsetzt, dass man Gewalt anwenden muss. Und Durga kommt auch so nahe deutschen Linken, die ist in den 80er Jahren politisiert worden, für die heißt Gewalt so ein bisschen, die wollen irgendwo eine Bombe in eine Botschaft legen. Und was für mich ganz, ganz spannend war, war zu merken, als ich mir die ganzen Überwachungsprotokolle auch durchgelesen habe, dass die genau dasselbe gemacht haben wie die Linke hier und heute auch. Also, ne, die haben halt hauptsächlich Plenum gemacht, ne, und halt wirklich dahin gesessen und miteinander gequatscht. Und wir denken ja immer, bewaffneter Widerstand ist hauptsächlich irgendwie, weiß ich nicht, Hinterhalt und Waffengefechte. Nein, es ist halt genauso ein Ringen darum, was ist die Deutungshoheit über unser eigenes Leben, über das, was uns geschieht, über das, was wir machen? Wie können wir es rechtfertigen, was wir machen? Und wie gesagt, immer wenn die sich dann wieder getroffen haben, stand es am nächsten Tag in der Zeitung. Am nächsten Tag war die Presse voll von India House. Seditious Indian Propaganda in London, Titel, die die Teile herausredigieren kann. Etwa das Warten in India House auf die Übersetzung, um endlich mit dem Bombenbauen anfangen zu können. Das ein Jahr dauerte. Okay, über ein Jahr. Damals dachte ich noch, dass die Bomben für Statuen und Gebäude bestimmt seien. Und dann explodiert natürlich irgendwann auch die erste Bombe.
Genau, immer wenn von der Bombe eine Rede ist, irgendwann explodiert sie. Aber sozusagen an diesen beiden Personen, die es ja wirklich gegeben hat, Gandhi und Savarkar, hast du so ein bisschen die Pole oder Argumentations- oder die Haltungen, nämlich die Frage, wie kommt man eigentlich zum guten Leben, zum vielleicht zu einer Veränderung, die was zum Guten bewirkt, zur Unabhängigkeit, der konkrete Fall, macht man das gewaltlos oder mit anderen Mitteln, eben auch mit Mitteln der Gewalt. Was interessant ist, du hast es ja schon angesprochen, dass für Durga Gandhi so ein Idol war, auch dieser gewaltlose Widerstand war halt so eine ganz, ganz große Konstante in ihrem Leben gewesen, auch sozusagen in ihrer politischen Haltung, und dann merkt sie plötzlich, der Gandhi in deinem Buch ist gar nicht so super sympathisch, und sie beginnt sich plötzlich für die anderen Argumente auch zu interessieren. Und das fand ich so interessant, weil da so oft, das ist ja ein großes Thema, auch darum geht, was macht man denn, wenn man sich einer Sache gewiss ist und plötzlich merkt man, da kann ich gar nicht so hundertprozentig drauf setzen. Es kommen neue Argumente, neue Menschen, die sozusagen mir andere Perspektiven darauf eröffnen, vielleicht andere Geschichten erzählen. Und da muss ich meine Gewissheiten hinterfragen.
Genau, also Gandhi ist ja hier fast wie so ein Heiliger, oder es ist halt irgendwie eben nicht wie ein normaler Mensch, der natürlich ganz viele Fehler auch hatte und auch ganz viele blinde Flecken in seiner politischen Argumentation, sondern Gandhi ist so das ultimativ Gute. Auch die Geschichten, die wir uns über Gandhi erzählen. Gandhi wollte friedfertig mit den Engländern, die den Kolonialismus irgendwie beenden. Nein, also man kann mit Kolonialherren es nicht, irgendwie, man will halt in Frieden mit denen leben, dazu müssten die einen halt als Menschen auf gleicher Augenhöhe wahrnehmen. Gandhi hat genauso einen Krieg geführt, nur mit anderen Mitteln. Und das ist halt etwas, irgendwie, das Durga ist auch immer, also weil es in ihrer Familiengeschichte total wichtig war, also weil Gandhi für ihren Vater, alle Freunde von Durgas Vater haben mit Gandhi persönlich gekämpft, obwohl die alle Kinder waren, als Gandhi ermordet worden ist, also wahrscheinlich nicht mit ihm persönlich gekämpft haben. Aber die Geschichten, die wir über uns erzählen, sind ja genauso wichtig wie das, was wir wirklich gemacht haben. Also für das, wie wir uns selbst wahrnehmen, also das Gehirn kann ja auch zwischen Narration und Erlebnis nicht unterscheiden. Dieselben Gehirnregionen werden dabei ja angesprochen. Das heißt, Gandhi ist total wichtig für die Person, die Durgas Vater ist. Gandhi ist für Durga total wichtig, weil die eben in den 80er Jahren, als die Deutsche Linke zum Beispiel den Dialog mit der RAF, der Roten Armee-Fraktion, gesucht hat. Und auch das ist was anderes, ne? Also RAF in Großbritannien heißt halt Royal Air Force. Und eben, also dass sogar Akronyme nicht dasselbe sind, je nachdem, von wo man drauf schaut. Und es gibt eine große auch Verklärung der IRA in der Deutschen Linken. Und Durga konnte sich zu der Zeit halt immer daran festhalten, ja, aber es gab Gandhi, es gab gewaltfreien Widerstand. Es ist möglich, in einer anderen Form Widerstand zu führen. Und irgendwie, er kann erfolgreich sein, weil er damals das erfolgreichste Empire oder das brutalste Empire der Welt aus Indien herausgeschmissen hat. Und dann zu lernen, die Geschichte stimmt und sie stimmt aber auch nicht. Es wird ganz viel dabei ausgelassen. Gandhi hat ganz wichtige Dinge gemacht, aber ohne den bewaffneten Widerstand wäre Indien wahrscheinlich immer noch britische Kolonie oder zumindest sehr, 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 sehr viel länger gewesen. Indien ist an dem Moment unabhängig geworden, wo die Marine übergelaufen ist und die indische Armee, weil die natürlich hauptsächlich aus Indern bestanden hat. Und als sie gesagt haben, okay, wir verteidigen nicht mehr das Empire mit, da war den Briten klar, sie müssen jetzt aus Indien raus. Und das sind tatsächlich Dinge, die Durgas Selbstbild ins Wanken bringen und wo sie sich Dinge nochmal ganz neu stellen muss. Und sie kommt ja am Ende nicht raus mit einem irgendwie Gandhi war falsch, Savarkar hatte recht, sondern die Welt ist komplexer.
So habe ich das auch immer gelesen, dass das die auch darum geht, diese Widersprüche nicht nur zu verhandeln, sondern zu sagen, die gibt's halt einfach. Und es gibt auch bestimmte Widersprüche, die sich nicht auflösen lassen, aber wir müssen halt drüber sprechen und den Platz einräumen.
Es gibt sowas wie eine Synthese in dem Buch. Also es gibt eine einzige indische Widerstandskämpferin, Madame Karma, die halt die einzige Frau war, die damals im Zeitpunkt aus Indien in diesen Kreisen unterwegs war. Die hält, also es gibt irgendwie ein letztes Fest in India House, wo Gandhi und Savarkar wie so ein Battle irgendwie gegenseitig irgendwie in lauten Reden irgendwie auf der einen Seite Gewaltlosigkeit, auf der anderen Seite den bewaffneten Kampf verteidigen. Das gab es, also es gab diesen Battle tatsächlich und Savarkar, der halt irgendwie als einer der besten Redner gilt, scheint ihn auch gewonnen zu haben damals, aber de facto ist ja die Geschichte eine andere gewesen. Und irgendwann steht halt Madame Karma auf und sagt, wir werden uns nie entscheiden können. Also es wird niemals nur bewaffneten oder nur gewaltfreien Widerstand geben. Also auch irgendwie Sinn Féin und die IRA, es gab einen bewaffneten und einen unbewaffneten und einen politischen Zweig. Aber was total wichtig ist, ist, dass in der Art, wie wir Widerstand leisten, muss die Gesellschaft enthalten sein, die wir aufbauen wollen. Und da kann es nicht darum gehen, irgendwie ein Set von Herrschern durch ein braunes Set von Herrschern zu ersetzen, sondern es geht darum, eine Gesellschaft auf der Basis von, in dem Fall Gewaltlosigkeit, auf der Basis von Respekt für alle Mitglieder der Gesellschaft, eine andere Gesellschaft aufzubauen. Was ja, wenn man sich das dann anguckt, mehr oder minder funktioniert hat. Also es ist ja, ne, egal welchen Staat man sich anguckt, irgendwie wir alle haben die Dinge, wo wir auch eben unseren eigenen Idealen eben nicht gerecht werden. Und das ist ganz wichtig. Und was für mich ganz interessant war, wenn ich jetzt auf dieses Buch gucke mit der Distanz, also ich habe das irgendwie, wann das letzten September, also es ist jetzt, ich bin seit einem Jahr damit unterwegs, ich würde ja jetzt inzwischen einen Schritt weiter gehen. Ich bin ja noch viel mehr für gewaltfreien Widerstand, als ich das war, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Aber ich bin dafür, dass sich dann auch Staaten daran halten müssen. Also das ist ja das riesige Problem, dass die halt einem Staat gegenüberstehen, der massive Gewalt gegen sie anwendet und ihnen dann gesagt, euer Widerstand muss über jeden Zweifel erhaben sein. Und ich so, warum dürfen die uns töten und wir müssen irgendwie immer die andere Wange hinhalten? Ich bin ja absolut dafür, wir dürften alle keine Gewalt anwenden. Und dann können wir gerne weiterreden. Es gibt auch noch irgendwie andere Formen, aber so erstmal. Das fände ich schon super. Und das ist ja irre. Also, und das ist wie so ein, auch der blinde Fleck in den ganzen Debatten für mich selber, weil ich ein Jahr mit diesem Buch unterwegs sein musste, mir klar wurde, eigentlich ist das mein Antikriegsbuch.
Du sagst dann oder lässt Durka an einer Stelle sagen, oder ich glaube, einen deiner Figuren, jede Form von Widerstand, egal ob mit oder ohne Gewalt, muss die Idee von Versöhnung beinhalten. Das finde ich so einen ganz wichtigen Satz, dass man auch mitdenkt, was passiert dann eigentlich nach dem Widerstand.
Genau, also weil das ist ja die andere Sache, weil ansonsten wird ja jede Form von Widerstand irgendwann ein Fest der Vergeltung werden. Also, ne, also in dem Fall jetzt irgendwie an den Briten, aber das ist ein Satz, ich glaube, der ist ursprünglich, oder ich habe den ursprünglich von Nelson Mandela, der gesagt hat, irgendwie, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir über Versöhnung reden. Und Nelson Mandela war ja nicht jemand, der sich für gewaltfreien Widerstand ausgesprochen hat. Aber Nelson Mandela hat gesagt, wie wichtig es ist, dass wir danach über Versöhnung reden können, dass wir danach eine Gesellschaft haben, in der wir auch alle weiterhin Teil der Gesellschaft sein können. Und das ist ja, also bei allen Dingen, die auch nicht toll gelaufen sind in Südafrika, aber diese Truth and Reconciliation irgendwie Kommission haben mich sehr, sehr beeindruckt. Und der Gedanke von Südafrika ist ein Siedlerkolonialstaat und man denkt ja normalerweise, okay, wie in Indien, die Siedler müssen dann gehen. Und dass sie gesagt haben, nein, wir können miteinander leben, wenn wir aufhören, Siedler zu sein. Und das ist halt etwas, wo ich immer wieder denke, ja, da können wir ja gar nicht genug von lernen, wo es auch gut läuft. Ja. Und wie gesagt, vieles ist natürlich auch nicht gut gelaufen, das ist aber ein anderes Thema.
Also ich habe noch wahnsinnig viele Fragen, aber ich würde trotzdem gerne mal zu Ihnen schauen, das Publikum. Wenn Sie jetzt zugehört haben und sich vielleicht auch Fragen stellen, was wissen möchten, ist jetzt eine gute Gelegenheit.
Ich wollte was fragen zu den Namen, zum Beispiel Durga, das ist ja ein Name, die göttliche Mutter oder dann Madame Karma habe ich jetzt gehört, ob das dann auch nochmal in die Handlung reinspielt.
Also wir machen uns natürlich immer wahnsinnig viel Gedanken darüber, wie nennen wir Figuren. In dem Fall war es bei den ganzen historischen Figuren, Madame Karma ist halt, also Madame Bikaji Karma ist halt eine historische Figur. Das heißt, alle Figuren in der Haus sind halt historische Figuren, die haben halt die Namen, die sie haben. Es ist tatsächlich, Durga ist der Name einer Göttin. Durga ist aber gleichzeitig kein seltener Name. So ein bisschen wie, weiß ich, Diana ist ja auch ein Name einer Göttin oder, weiß ich nicht, Eva. Und das sind ja auch keine seltenen Namen. Also ich hatte eine Kindheitsfreundin, die hieß Durga. Es ist auch, es gibt einen indischen Revolutionär, der heißt Durga Dashkana. Und es ist ein Mann. Also das ist auch interessant. Also wie da ein Name einer eindeutig weiblich konnotierten Gottheit, aber trotzdem für einen Mann verwendet werden kann. Rainer Maria Rilke hieß auch Maria mit Zweitnamen. Egal. Und gleichzeitig ist es in dem Fall, also die Wahl ihres Namens ist jetzt nicht ganz, ganz, ganz zufällig, weil ein großer Teil des Widerstandes sich halt auch gerade in Bengalen unter dem Banner von Kali und Durga, also weil das irgendwie Göttinnen waren, die für die Briten nicht wirklich verständlich waren. Also Kali als nackte Gottheit, Durga als Göttin des Krieges, also auf der einen Seite irgendwie als Muttergottheit, aber irgendwie hat die ganzen Waffen in den Händen. Und die so, das ist aber unweiblich, was machen die da? Und dass sie deshalb diese ganzen Horrorgeschichten, also ganz viele irgendwie so Science-Fiction und so weiter Geschichten, befassen sich halt damit, oder auch Jules Verne in 80 Tagen um die Welt, da gibt es halt diese Frau, die von den Kali-Priestern geopfert werden soll und so weiter. Also mit diesen weiblichen indischen Gottheiten, mit denen man nicht klarkommt. Und deshalb hat sich dann der antikoloniale Widerstand wiederum diese Göttin auf ihr Banner geschrieben und hat sich halt darunter dann irgendwie sozusagen gesammelt. Und deshalb ist dieser Name schon nicht ganz, ganz, ganz zufällig gewählt, aber weniger wegen dem Göttlichen, sondern wie halt auch Widerstand konnotiert ist und gerade jetzt in dem Fall irgendwie weiblicher Widerstand oder weibliche Gewalt auch in der Göttin verhandelt wurde. Und weil die auf diesem Tiger reitet und deshalb, also ne, das ist halt eine Göttin, die auf einem Tiger reitet und deshalb nennt irgendwie ihre beste Freundin in den Writers Room, also Shazia nennt halt Durga immer Tiger Girl, nach der Göttin auf dem Tiger. Und das ist halt für Durga das erste Mal, dass ihr Name jemandem genügend sagt, dass jemand davon Koseformen bildet. Also meistens halt irgendwie, ich habe den Namen einmal gelernt, dann ändere ich nie wieder was daran. Und dieses so, hey, und jemand hat andere Assoziationen damit als irgendwie diese komischen Limericks irgendwie. There was a young lady from Riger. Du smiled, she sat on a tiger. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht.
Es gibt auch in deinem ersten Buch sozusagen ein Kapitel, wo du dich über Kali sozusagen beschreibst, sozusagen welche ambivalenten Gefühle das ausgelöst hat bei den Briten, mit so einer Gottheit konfrontiert zu werden. Vielleicht ein weiterer Blick ins Publikum? Ja?
Ich hätte gerne mal gewusst, wie Sie auf den Titel gekommen sind und was er eigentlich bedeutet. Weil ich, also aus dem kleinen Ausschnitt jetzt konnte ich nicht erkennen, was Antichristi mit diesem
tun hat. Also es ist, die sind in diesem Writers Room, wo sie Agatha Christie antirassistisch umschreiben. Und irgendwie Jack macht sich dann immer drüber lustig, so Agatha Christie antirassisti und irgendwann wird es halt dann zu Antichristi zusammen, irgendwie, also merged es dann zusammen. Irgendwie einmal ist es dieses, das Antichristi, irgendwie dieser Antichristi Writers Room, aber es gibt gleichzeitig ganz viele Antichristen, also Figuren, also so absolute Gegenspieler, also Savarkar und Gandhi sind für sich jeweils der Antichrist. Durga hat zu ihrer Mutter auch ein sehr, sehr irgendwie schwieriges Verhältnis darin. Jetzt ist die Mutter tot, verdammt. Und es ist tatsächlich dieses Savarkar ist auch für Durga. Also Savarkar wird später der Begründer des Hindu-Nationalismus werden. Also irgendwie dessen, weshalb jetzt in Indien inzwischen Muslime aus dem indischen Wir herausdefiniert werden. Also er steht wirklich für das absolute Gegenteil von allem, woran Durga politisch glaubt. Und jetzt reist er aber in die Vergangenheit, trifft ihn zu einem Zeitpunkt, wo er das alles noch nicht gemacht hat. Und sie trifft ihn zu einem Zeitpunkt, wo er ein sehr charismatischer, junger Revolutionär ist und fühlt sich in ihrem neuen Körper auch sehr zu ihm hingezogen. Und weiß aber, irgendwann wirst du dieser andere Mensch sein und musst das irgendwie in sich selber auch verarbeiten. Der Teufel hat immer die besten Lieder, war es nicht? Ja, Lieder war es.
Du hast es ja schon erwähnt, dass es dass die Durga mit dem Wissen des 21. Jahrhunderts in das 20. Jahrhundert reist. Also sie weiß einfach, was 1906, was in den restlichen 94 Jahren noch passieren wird. Und ich hatte das Gefühl, gerade so auf den ersten 100, 200 Seiten, dass da auch so ein Gefühl von Wut beim, also ich sozusagen zwischen den Zeilen denke, vielleicht von der Sehnsucht, der getragen ist von dem Wunsch, Dinge ändern zu können durch das Schreiben. Dass man sozusagen hofft sozusagen, dass die Zeitreise es möglich macht, bestimmte Menschen, bestimmte zentrale historische Figuren auf andere Fahrte zu setzen und damit sozusagen viel von diesen Ungerechtigkeiten, die danach passieren, nach 1906, eben zu vermeiden, was ja auch so ein Thema von Zeitreisen oft ist. Kann ich Zeit ändern?
Also es ist tatsächlich so, Durga weiß, welches Schicksal auch diesen Revolutionären bevorsteht. Das ist halt ein Job, wo man in der Regel sehr, sehr schnell stirbt, ne? Also weil sie hingerichtet werden, weil sie in Gefängnissen zu Tode gefoltert werden und so weiter. Also sie weiß, was diesen Menschen bevorsteht. Sie geht innige Freundschaften ein quasi libidinöses Verhältnis zu Savarkar und sie will die retten. Also sie möchte einfach, dass Geschichte nicht so ist, dass Menschen nicht diesen hohen Preis bezahlen müssen. Und wie wir alle wissen, sobald wir versuchen, die Vergangenheit zu verändern, das sind ja auch so in Zeitreiseromanen, ne, versucht die Vergangenheit zu verändern, alles wird nur umso schlimmer. Das ist ja auch so. Und so ein bisschen ist es aber auch das, was wir ja heute machen. Also wir alle, oder gerade in Indien, wird ja die meiste Politik in der Vergangenheit gemacht, also die, wie wir die Vergangenheit erzählen oder was die AfD auch macht, ne? Also die uns immer erzählt, die Vergangenheit war, wir waren schon immer so und deshalb werden wir auch immer so bleiben müssen. Also mit der Vergangenheit und damit, wie wir Vergangenheit immer wieder neu erzählen, interpretieren, machen wir ganz, ganz viel Politik für die Zukunft. Und insofern verändern wir die Vergangenheit immer wieder, weil die Geschichten, die wir uns über die Vergangenheit erzählen, bleiben ja nicht dieselben.
Das ist auch so ein Satz, ich weiß, es ist blöd, sozusagen vor dir das zu zitieren, aber den habe ich mir so dreimal rot angestrichen. Die Geschichte unserer Welt wurde immer wieder geändert. Dafür musste ich nicht in die Vergangenheit reisen. Alles, was ich tun musste, war, die Geschichten zu ändern, die wir uns darüber erzählen. Das finde ich so, so eine zentrale Erkenntnis auch dieser, kann man für alle Zeitreisengeschichten dann quasi auch so als Zitat an den Anfang dann stellen.
Ja, und gleichzeitig ist es halt wirklich, es ist ja auch total bitter, wie alle versuchen, die Geschichte zu verändern. Das erste, was die Briten gemacht haben, als sie nach Indien gekommen sind, war, Geschichte Indien zu schreiben. A, haben die gesagt, Indien hat keine Geschichte. Indien steht jenseits der Geschichte. Das war Hegel. Also Hegel hat gesagt, so, ne, die Inder können überhaupt nicht Geschichte erzählen, weil die sind immer in so Drogenrausch befasst. Wirklich, irgendwie deutsche irgendwie Wissenschaft. Und deshalb, die Inder lügen sowieso immer. Und irgendwie deshalb haben sich dann die Briten dran gemacht, die Geschichte Indiens zu schreiben, haben die in so drei Phasen aufgeteilt, das goldene vedische Zeitalter, die dunkle muslimische Kolonialherrschaft und dann die britische Kolonialherrschaft. Was ja irgendwie historisch, diese drei Phasen hat nichts mit indischer Geschichte zu tun, aber auch irgendwie, warum ist die Kolonialherrschaft der Muslime religiös irgendwie konnotiert und die der Briten national. Man könnte ja auch sagen, die christliche Kolonialherrschaft. Nein, irgendwie. Und irgendwie diese drei Phasen, also und die Inder zum Beispiel haben die Muslime, die gekommen sind, überhaupt nicht als Muslime wahrgenommen. Ne, da haben Muslime und Hindus gemeinsam gegen die jeweiligen Eroberer gekämpft. Die haben die als, das waren die Guriden oder die Türken oder wer auch immer gerade gekommen sind. Aber es waren eben nicht die Muslime. Und das ist ja eine nachträgliche Veränderung der Geschichte. Und dieses Drei-Phasen-Modell liegt halt daran, dass es halt so analog zur europäischen Geschichte. Die goldene Antike, dann der Fall ins dunkle Mittelalter und dann die Briten sind die Aufklärung. So, und das ne, und das Gefühl hat man ja auch direkt dazu, weil wir das halt kennen. So, das ist die drei Phasen und dann am Ende wird alles gut.
Wir liegen schon ganz gut in der Zeit, deswegen ist so ein bisschen, frage ich mich gerade, wie wir die Lesung gut zum
wie kommen wir jetzt hier raus, ohne dass es
Also vielleicht gibt es von Ihrer Seite noch Fragen, vielleicht können wir auch noch eine kleine Stelle hören aus dem Buch. Das müssen wir jetzt als wir entscheiden, als Gruppe.
Genau, was hättet ihr denn gerne? Ich habe ja viele Sachen anzubieten. Also wollt ihr wissen, wie es sich angefühlt hat, durch die Zeit zu fallen? Oder irgendwie wollt ihr noch ein bisschen Debatten über gewaltfreien oder nicht oder bewaffneten Widerstand? Oder es gibt hinten auch noch einen kleinen Kriminalfall?
Also wir würden schon gerne die Stelle mal hören, wo sieht ihr euch die Zeit reißt, merkt es.
Ja, dann machen wir das doch. Das ist doch super. Dankeschön. Ich finde es immer gut, wenn Leute einem Entscheidungen abnehmen. Was muss man dafür wissen? Genau. Also, Durga ist mit ihrer besten Freundin Nena nach London gereist. Das war schon lange, lange vorher geplant. Die hat man mit Nena zusammen gewohnt in einer WG. Und irgendwie, wie das so ist, wenn man irgendwie nicht mehr zusammen wohnt, also Freundschaften sind immer so schön. Also, ne, man trifft sich auf einen Kaffee und man ist immer einer Meinung und denkt immer irgendwie, unsere Beziehungspartner sind so schwierig, wir sind so einfach. Und sobald die einmal Alltag miteinander verbracht haben, haben die gemerkt, wir haben auch Konflikte miteinander. Und es ist so, dass die nimmt Nena mit zur Brick Lane. Auf der Brick Lane gibt es Straßenschilder auf Bengali. Die Stadt London hat sich in den 60er oder in den 70er Jahren überlegt, sie bringen halt für die bengalische Community ein paar Straßenschilder auf Bengali an. Und das war wirklich, also ich kann mich daran erinnern, dass ich in den 90er Jahren noch Pilgerfahrten zu den Straßenschildern gemacht habe. Also unsere Sprachen im öffentlichen Raum zu sehen. Und zum Glück ist das ja alles irgendwie heute ganz anders. Also als ich auf die Welt gekommen bin, haben die halt meinen Eltern noch gesagt, bring dem Kind nur eine Sprache bei, sonst lernt es keine richtig. Und irgendwie, was natürlich Quatsch ist, je mehr Sprachen wir lernen, desto besser lernen wir Sprachen. Und heute ist es ja immer noch so bei bestimmten Sprachen. Also meine Kinder sind irgendwie bilingual aufgewachsen, weil mein Mann Brite ist. Das heißt, die sprechen Englisch-Deutsch, alle finden das super. Und wenn du mal mit den Kindern nicht auf Englisch redest, dann schreien immer alle. Und alle meine Freunde reden auch mit meinem Mann immer auf Englisch, obwohl er viel, viel besser Deutsch spricht, als sie Englisch sprechen. Und wenn dann Kinder aber in der Schule Türkisch miteinander sprechen, dann beschweren sich irgendwelche Lehrerinnen aus Neukölln, die Kinder würden ja gar nicht Deutsch zu Hause reden. Toll, die wachsen schon bilingual auf, ist super, oder? Und wir hatten in Düsseldorf, also ich komme aus Düsseldorf, wir hatten tatsächlich dann auch uns überlegt, wir machen das wie London vor zwei Jahren inzwischen, Zeit vergeht so schnell, und haben dann auch irgendwie Straßenschilder für die unterschiedlichen migrantischen Communities, immer so eins, ne? Eins auf Italienisch, wir haben eine sehr, sehr große japanische Community. Ich habe immer gelernt, wir haben die größte japanische Community der Welt. Das stimmt nicht, wir haben noch nicht mal die größte in Deutschland, aber eine sehr große. Die Berliner ist immer, alles ist größer in Berlin. Und dann haben die bei mir um die Ecke auf der Ellerstraße ein Straßenschild auf Arabisch angebracht. Und plötzlich war wirklich ein riesiger Aufschrei, das wäre ein Kotau vor den Islamisten. Jetzt würden die nie wieder Deutsch lernen, weil die alle vor dem Straßenschild stehen und abwarten, dass es noch mehr gibt. Was passiert als nächstes? Müssen wir jetzt auch noch die Hausnummern auf Arabisch machen? Genau, und es ist bereits passiert. Und das ist zum Beispiel auch was. Irgendwie, wir haben ja immer gelernt, sind die arabischen Zahlen. Es sind indische Zahlen, aber wir wissen das nicht. Also im Französischen sind es noch irgendwie, sagt man noch die indischen Zahlen. Aber wir sagen, es sind die arabischen Zahlen, weil sie aus Indien in die arabische Welt gegangen sind und dadurch dann von da aus zu uns. Da haben wir noch mit M und X und V und L und so gerechnet, weil man damit so toll rechnen kann. Warum haben wir dieses Weltwissen nicht? Warum lernen wir in der Schule den Satz des Pythagoras, aber wir lernen nicht, wer die Zahl Null erfunden hat? Das wäre vielleicht auch mal zentral. Ramaguptra. Also so alles Sachen, warum irgendwie machen wir unser Weltwissen so klein? Anyway, es hat was mit der, es hat was damit zu tun, mit der Stelle, die ich euch gleich vorlese. Durga steht mit Nena vor diesem Straßenschild und dann sagt Nena, und das Straßenschild ist halt an der Brick Lane Moschee. Dann sagt Nena, manchmal, wenn die Moschee zu Ende ist, fühle ich mich als Fremde im eigenen Land. Und Durga fällt so alles aus dem Gesicht und sagt, entschuldige, ich fühle mich immer als Fremde im eigenen Land. Und Nena fällt aber natürlich auch alles aus dem Gesicht, weil die hat das nicht auf einem Podium gesagt, sondern sie hat es ihrer besten Freundin gesagt. Und beide verstehen jetzt nicht so ganz, warum ist meine Freundin so komisch. Und die machen halt das, was sie gelernt haben. Was machen wir, wenn wir einen Konflikt haben? Augen zu und abwarten, dass er irgendwann vorbeigeht. Und Nena dreht sich dann um und geht ins Airbnb zurück. Und Durga steht halt noch vor dieser Moschee. Die Moschee war mal eine Synagoge und davor war die mal eine Kirche. Also, ne, das ist auch derselbe irgendwie Sakralort, ist dann immer von der nächsten Einwandererwelle irgendwie wieder zu einem neuen Sakralort geworden. Und in dem Moment merkt Durga, dass alle Leute um sie herum Jiddisch sprechen. Und jedes Kapitel beginnt mit so einer kurzen Filmszene und drei Voice-Overn. Ich lese die drei Voice-Over nochmal mit vor. Im bloßen Raum wäre die Welt starr und unbeweglich. Kein Nacheinander, keine Veränderung, kein Wirken. In der bloßen Zeit wiederum wäre alles flüchtig. Erst durch die Vereinigung von Zeit und Raum erwächst die Möglichkeit des Zugleichseins. Der Busch zitterte oder ich zitterte und einen unendlichen Moment lang schauten wir uns direkt in die Augen, während ich nicht aufhören konnte, krampfhaft zu ejakulieren und zu ejakulieren und zu ejakulieren. Jetzt müssen alle ihre eigenen Erfahrungen mit austauschen. Wie es war, als sie das erste Mal einen Penis hatten.
Ich glaube, wir haben in der Literaturtasche noch nie so oft das Wort gehört.
Es ist sogar, im Radio darf ich dieses Wort nicht aussprechen.
Aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung, das zum Schlusspunkt der Lesung zu machen. Also ich danke Ihnen auch ganz herzlich fürs Hiersein, fürs Fragenstellen, fürs vielleicht nach hier bleiben. Lesen Sie den Roman, Sie lachen sehr viel und Sie lernen sehr viel.
Und ich habe einen ganz schönen Prägestempel, wenn jemand eine Signatur haben möchte, gibt es dazu noch einen Prägestempel.
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.